Der Schotter knirschte unter den Reifen, als ich den Honda hinter Thanes Pickup einparkte. Der Motor tickte leise nach, wie ein Herz, das sich nur widerwillig beruhigt. Selene löste schon den Gurt, die Kamera griffbereit wie immer. »Das ist es?« fragte ich und sah zu dem verrosteten Gatter hinüber, das schief in den Angeln hing. Der Stahl war so durchgefressen, dass er eher wie orangefarbene Spitze wirkte als wie Metall. Selene stieg aus und begann zu filmen. Langsam, methodisch, als würde das Tor gleich eine Antwort geben. »Schau dir dieses Licht an.« »Perfekt«, murmelte sie. Hinter uns rollte Callums Camaro heran, der Bass vibrierte selbst im Stillstand noch in der Luft. Isolde stieg auf der Beifahrerseite aus, die Schultern eng an den Körper gezogen, den Blick immer wieder zur Fernstraße, als präge sie sich eine Fluchtlinie ein. »Dorian!« Callum joggte herüber, voller Energie und strahlender Zähne. »Sieht herrlich schäbig aus. Ich liebe es.« Thane stieß sich vom Kotflügel seines Pickups ab. Er sah aus, als sei er einem Outdoor-Katalog entsprungen, die richtige Ausrüstung, akkurat eingelaufen, nichts dem Zufall überlassen. Ich fühlte mich in Jeans und Wanderstiefeln plötzlich underdressed. »Alle da«, sagte er und schulterte einen Rucksack, der wahrscheinlich mehr kostete als mein Wagen. »Gut, wir wollen hin und zurück, bevor es dunkel wird. Diese Wälder sind nach Sonnenuntergang verwirrend.« Selene senkte die Kamera. »Wie weit nochmal?« Thane zog eine gefaltete Karte hervor, das robuste, nach Staub riechende Papier, wie man es von Ranger-Stationen kennt. »Etwa 3,2 Kilometer. Vielleicht ein wenig mehr. Die Pfade sind nicht markiert, aber ich habe die Koordinaten.« Ich schnappte mir meine Umhängetasche, kontrollierte Wasserflasche und Taschenlampe. Selene filmte das verwitterte Betreten verboten Schild, das aussah, als hänge es seit den 80er Jahren hier. »Isolde, kriegst du das drauf?« rief Callum. Sie stand noch immer neben dem Camaro, die Arme um sich geschlungen. »Vielleicht sollten wir einfach das Tor aufnehmen und zurückfahren«, sagte sie leise. »Wir könnten in Asheville essen.« »Im Ernst?« Callum lachte. Aber da lag etwas Hartes in seinem Ton. »Wir sind knapp 2 Stunden gefahren. Wir drehen nicht um, weil du kalte Füße bekommst.« Isolde schüttelte den Kopf. »Es sind keine kalten Füße. Irgendetwas an diesem Ort ist falsch.« Selene hörte auf zu filmen. »Falsch wie?« Isolde senkte den Blick. »Ich weiß es nicht. Vergiss es.« Thane studierte seine Karte, die Stirn angespannt, als höre er zu, wie die Bäume atmen. »Wir sollten los. Der Pfad beginnt hinter dem umgestürzten Stamm dort.« Er zeigte in die Baumwand, wo das Licht des Nachmittags schon brüchig wurde. Ich ging zu Isolde hinüber, während Callum im Kofferraum wühlte. »Alles gut?« Sie sah zur Baumlinie, dann zu mir. »Kennst du dieses Gefühl, wenn dein Körper etwas weiß, das dein Kopf nicht begreift?« »Zu oft«, sagte ich, »in verlassenen Häusern. Fluren, die zu lang sind. Manchmal ist es nur Adrenalin, das Gehirn spielt Streiche.« »Vielleicht.« Ihr Ton blieb dünn. Callum schlug den Kofferraum zu. »Also, vorwärts. Thane, du führst.« Wir zwängten uns durch den Spalt im Zaun, über dem Dornenranken wie dünne Finger hingen. Der Pfad war kaum mehr als eine leichte Störung im Unterholz, ein schmaler Verlauf zerdrückter Blätter. Äste hingen so tief, dass ich alle paar Schritte den Kopf einziehen musste. Die Luft roch nach feuchter Erde und Eisen, und irgendwo weit hinten klapperte ein Specht, als zähle er Sekunden ab. »Deine Freundin ist nervös«, sagte Selene leise neben mir. »Sie ist nicht meine Freundin. Sie ist mit Callum zusammen.« »Schon gut.« Sie straffte den Kameragurt. »Wird sie das hier packen?« Ich sah zurück. Isolde ging dicht bei Callum, so nah, dass sie seinen Ärmel fassen konnte, falls der Wald beschloss, sie zu verschlucken. »Sie ist zäher, als sie wirkt«, sagte ich. Ich hoffte, es stimmte, denn etwas an diesem Ort kroch mir bereits unter die Haut, und wir hatten die Knochenkirche noch nicht einmal gesehen. Der Weg verengte sich, bis wir hintereinander gehen mussten. Thane nahm den ersten Platz ein, sein Schritt ruhig, sein Atem gleichmäßig. Ab und zu zog er das Handy, sah auf die blinde Anzeige, steckte es wieder ein. »Kein Empfang«, rief Celine. »Ich weiß.« Thane wanderte weiter, die Karte nun gefaltet in seiner Brusttasche, als wäre Papier verlässlicher als jeder Satellit. »Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist?« fragte Callum von hinten. »Das hier sieht kaum noch nach Pfad aus.« Thane hob eine Hand, ohne sich umzudrehen. »Richtung stimmt. Und Richtung ist alles, solange das Licht hält.« Seine Stimme war fest, die eines Guides, der an sein Ziel glaubt. Wir passierten den umgestürzten Stamm, den Thane erwähnt hatte, und stiegen über morsches Holz, das unter unseren Sohlen puffte wie alte Bücherseiten. Eine Stelle des Waldbodens war seltsam kahl, kreisrund, als hätte dort lange etwas Schweres gelegen. Celine filmte schweigend. Isolde blieb einen Herzschlag lang stehen. »Hier«, flüsterte sie. »Ich habe diesen Fleck gesehen.« Callum legte ihr kurz die Hand auf den Rücken. »Nur ein Kreis aus Laub. Komm.« Der Wald schloss sich hinter uns, lautlos. Kein Wind, kein Rascheln, nur das leise Reiben von Stoff und das gedämpfte Knacken trockener Zweige. »Betreten, verboten«, stand noch in meinem Kopf, als wir die Linie aus Licht endgültig hinter uns ließen und die Schatten uns länger machten, als wir waren. »Wie heißt der Ort in den Foren?«, fragte ich, mehr um das Schweigen zu brechen als aus echtem Interesse. »Die Knochenkirche«, sagte Thane. »Ein Spitzname. Manche nennen sie auch die Kirche der Stille.« »Und du hast die Koordinaten?«, hakte Celine nach. »Gesichert«, sagte Thane. »Mehr als eine Quelle.« Ich wollte ihm glauben. Wir alle wollten das. Denn es gibt eine Sorte Neugier, die wie Hunger ist. Sie lässt erst nach, wenn man den Bissen genommen hat. Selbst wenn man ahnt, dass etwas Bitteres darin steckt. Ich legte die Finger fester um die Taschenlampe in der Seitentasche meiner Jacke. Vor uns verdichteten sich die Bäume zu einer schwarzen Wand. »Noch ein Stück«, sagte Thane. »Dann wird es lichter.« Seine Worte schwebten zwischen den Stämmen wie Fäden, an denen wir uns festhielten. Wir setzten einen Fuß vor den anderen, als hätte der Wald unsere Schritte längst aufgezeichnet. Und irgendwo, tief in dem Grün, schien etwas zu warten, geduldig wie ein Atem, der angehalten wurde, um uns besser zu hören. Der Wald hatte uns vollständig aufgenommen. Das fahle Tageslicht, das am Tor noch auf unsere Schultern gefallen war, erreichte hier nur noch in dünnen Streifen den Boden. Das Unterholz wurde dichter, die Stämme standen so eng, dass wir uns manchmal seitlich hindurchschieben mussten. Die Luft war schwer, erfüllt vom Geruch feuchter Erde und dem süßlichen Moder alter Blätter. Thane ging vorne, das Kinn leicht gesenkt, die Augen zwischen Karte und Umgebung pendelnd. Seine anfängliche Selbstsicherheit war einer konzentrierten Anspannung gewichen. Hin und wieder drehte er das Papier in den Händen, als könnte ein anderer Blickwinkel einen versteckten Pfad offenbaren. »Wir bleiben auf Kurs«, sagte er, ohne sich umzusehen. »Auf Kurs?«, wiederholte Celine hinter mir und klang weniger überzeugt als er. »Bist du hier schon einmal gewesen?« »Nicht direkt«, gab er zu. »Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die den Weg kennen. Die Koordinaten sind zuverlässig.« Ich spürte, wie Isolde hinter mir langsamer wurde. »Zuverlässig«, murmelte sie, »wie ein Traum, den man für echt hält, bis man aufwacht.« Callum, der dicht neben ihr ging, warf ihr einen mahnenden Blick zu. »Komm schon, wir wollten Abenteuer. Das hier ist eins.« Ich blieb kurz stehen, um auf sie zu warten, und bemerkte, wie still es um uns war. Kein Wind, kein Vogelruf, nur unser eigener Atem. Selbst das leise Klacken von Selenes Kameratasten wirkte wie ein Fremdkörper in dieser Lautlosigkeit. Nach vielleicht einem weiteren halben Kilometer, Thane meinte, wir hätten seit dem Tor knapp einen Kilometer geschafft, begann der Boden anzusteigen. Wurzeln zogen sich wie knorrige Finger über den Pfad, Wir stiegen über umgestürzte Stämme, deren Inneres von Pilzen zerfressen war, und drängten uns durch Dornenranken, die sich wie Fäden einer unsichtbaren Spinne um unsere Kleidung legten. »Das sieht immer weniger nach einem Weg aus«, rief Callum nach vorne. »Es ist die richtige Richtung«, antwortete Thane. Diesmal fehlte seiner Stimme der selbstbewusste Tonfall. Selene überholte mich und ging zu ihm. »Sei ehrlich, du weißt nicht, wie weit es noch ist.« »Ich weiß es ungefähr.« Er wich ihrem Blick aus und begann wieder, die Karte zu falten. »Ungefähr?« Ich trat näher. »Das ist nicht, was du uns erzählt hast.« Er seufzte und hielt inne. »Hör zu, ich war noch nie an der Knochenkirche, aber ich habe die Angaben von jemandem, der sie gefunden hat. Mehr als einer, um genau zu sein.« »Also verlassen wir uns auf Erzählungen von Fremden aus dem Internet?« fragte Selene scharf. »Nicht einfach Fremde, erfahrene Erkundungsexperten. Und wenn die dich nur auf einen schlechten Witz hereingelegt haben?« »Das haben sie nicht.« Seine Stimme bekam wieder diese Härte, die jedes weitere Hinterfragen abwürgen sollte. Isolde stand abseits und umklammerte ihre Ellenbogen. »Vielleicht sollten wir umkehren. Es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich falsch an, weil wir uns außerhalb unserer Komfortzone bewegen«, sagte Callum. »Genau darum sind wir hier.« Ich wollte etwas sagen, doch dann bemerkte ich, wie Thane erneut sein Handy zog, nur um auf das leere Display zu starren. Kein Empfang. Wieder schob er es weg. Die Bewegung wirkte mechanisch, als hoffte er insgeheim, dass sich die Wirklichkeit mit genug Wiederholungen ändern würde. Der Pfad wurde immer schmaler, bis nur noch eine Spur zwischen dichtem Farn übrig blieb. Die Luft kühlte spürbar ab, obwohl die Sonne noch nicht untergegangen war. Ich hörte meinen eigenen Atem deutlicher und glaubte, ein zweites, leises Rascheln im Unterholz zu bemerken, das nicht zu uns gehörte. »Habt ihr das gehört?«, fragte ich leise. »Was?« Selene sah sich um. »Schritte! Vielleicht 5 oder 6 Meter entfernt.« »Das sind Tiere«, sagte Thane schnell. »Rehe vielleicht.« Doch das Geräusch hörte auf, sobald wir stehen blieben, und begann wieder, als wir weitergingen, synchron zu unserem Tempo. Nach weiteren vielleicht 500 Metern hielt Thane an. Vor uns lag ein Abschnitt, wo der Waldboden wie mit einer dicken, dunklen Schicht aus feuchtem Laub bedeckt war. Die Stämme hier waren schwarz-grau, fast verkohlt wirkend, und der Geruch veränderte sich. Weniger nach Erde, mehr nach etwas Altem, Metallischem. Isolde atmete flach. »Ich kenne diesen Geruch aus meinen Träumen.« Callum legte ihr einen Arm um die Schulter. »Alles nur Einbildung.« Selene richtete die Kamera auf die düstere Passage vor uns. »Falls das Einbildung ist, dann hat sie einen sehr realen Geruch.« Ich trat einen Schritt vor und spürte, wie der Boden unter meiner Sohle leicht nachgab, als würde sich darunter etwas Hohles verbergen. Ein dumpfes Echo kam zurück, kaum wahrnehmbar. Aber da. »Wie weit noch?«, fragte ich Thane. »Vielleicht noch eine Stunde«, sagte er, »wenn wir uns beeilen.« Ich sah nach oben. Die Baumkronen ließen nur noch vereinzelte Lichtflecken durch und das Tageslicht hatte diese Farbe, die dem Abend gehört. »Eine Stunde hin, eine zurück. Das wird knapp.« »Wir schaffen das«, entgegnete er. Selene seufzte, aber hängte die Kamera wieder um und folgte ihm, als er den düsteren Abschnitt betrat. Callum und Isolde gingen direkt hinterher, sie immer noch dicht an ihn gedrängt. Ich blieb einen Moment zurück, lauschte und glaubte erneut, dieses zweite Paar Schritte zu hören, weiter hinten, im Gleichmaß mit uns. Etwas an dieser Synchronität ließ mir den Nacken prickeln. Dann setzte ich mich wieder in Bewegung, folgte den anderen und wusste, es gab kein Zurück mehr. Nicht, weil wir es nicht physisch schaffen würden, sondern weil dieser Ort uns bereits in seinen Kreis gezogen hatte und Kreise lassen nicht gerne etwas entkommen. Der düstere Abschnitt des Waldes schien kein Ende zu nehmen. Die Bäume standen wie eine Armee von grauen Wächterfiguren, ihre Stämme verdreht, ihre Äste tief hängend, als wollten sie uns berühren. Unter unseren Schritten knirschten trockene Zweige, und bei jedem Schritt hatte ich das Gefühl, dass der Boden leicht nachgab, als würde er auf etwas Ruhendes reagieren. »Dort vorne wird es lichter«, sagte Thane schließlich und deutete nach vorn. Seine Stimme war gedämpft, als fürchte er, dass zu laute Worte etwas Ungewolltes wecken könnten. Wir drängten uns durch die letzten Reihen knorriger Stämme, und dann öffnete sich der Wald zu einer kleinen Lichtung. In ihrem Zentrum stand ein Gebäude, das so unscheinbar war, dass man es beinahe übersehen hätte, wenn nicht die unheimliche Stille darum herumgelegen hätte wie eine zweite Haut. Die Kirche war klein, kaum größer als eine Doppelgarage. Das Holz war weiß gestrichen gewesen, jetzt blätterte die Farbe in langen, welligen Streifen ab. Die Fenster waren zerbrochen, das Glas lag wie gefrorene Splitter im Gras. Auf dem Dach stand ein einfaches Holzkreuz, schief, als hätte der Wind es vor langer Zeit fast umgeweht. Selene hob ihre Kamera und begann sofort zu filmen. »Das ist sie«, flüsterte Isolde, und ihre Stimme war so fest, dass mir ein Kälteschauer den Rücken hinunterlief. Genau wie in meinen Träumen. Ich trat näher, versuchte zu erkennen, was an dem Gebäude so besonders sein sollte. Für mich sah es aus wie jede andere verlassene Holzkirche, wie ich sie in ländlichen Gegenden schon oft gesehen hatte. Und doch, etwas stimmte nicht. Die Schatten an den Fensterrahmen schienen zu tief, zu dicht, als würde das Innere mehr Dunkelheit speichern, als hineinfallen konnte. »Wir sind hier, also sehen wir uns das an«, sagte ich und ging auf die breite Holztreppe zu. Die erste Stufe knarrte so laut, dass der Ton über die Lichtung hallte. Callum war direkt hinter mir. »Ernsthaft? Dafür sind wir über 3 Kilometer durch Gestrüpp gelaufen?« Er schnaubte. »Ich dachte, das wird gruselig. Das hier ist einfach nur alt.« Thane musterte die Fassade, sein Blick wanderte über die Fensteröffnungen und den schiefen Dachfirst. »Ich hätte mehr erwartet. Aber das ist die richtige Position.« Isolde blieb am Fuß der Treppe stehen. »Wir sollten nicht reingehen.« »Isolde, bitte«, begann Callum. Doch sie schüttelte den Kopf. »Ich meine es ernst. Ich habe diese Tür gesehen. Sie führt nicht zu dem, was ihr glaubt.« Selene schwenkte die Kamera zu ihr. »Was meinst du?« »Es war immer dunkel dahinter«, sagte Isolde. »Und ich habe etwas gehört. Nicht Worte. Eher wie Atemzüge. Viele.« Ich öffnete die Tür, bevor jemand weiter diskutieren konnte. Das Holz hing schief in den Angeln und schwang mit einem langen Quietschen auf. Drinnen war es leer. Kein Altar, keine Bänke, keine Symbole. Nur blanke Wände aus verblichenem Holz und ein staubiger Boden, auf dem Reste von Blättern und Dreck verstreut lagen. Im Zentrum des Raumes jedoch war etwas, das ich nicht erwartet hatte. Eine große quadratische Öffnung im Boden mit einer schweren Metallklappe verschlossen. Die Falltür sah neu aus, unpassend zu dem Verfall drumherum. Das stand nicht in den Beschreibungen, murmelte Thane und trat näher. Selene folgte ihm, filmte jede Bewegung. Es passt nicht hierher. Jemand hat sie erst vor kurzem eingebaut. Die Metalloberfläche war verkratzt. Tiefe Spuren zogen sich vom Rand bis zur Mitte, als hätte jemand mit einem Brecheisen versucht, sie aufzuhebeln. Ich ging in die Hocke und strich mit den Fingern über die Kerben. Kaltes Metall, die Ränder noch scharf. Das ist nicht alt. Tage vielleicht. Wochen höchstens. Vielleicht sollten wir, begann Isolde, aber Callum hatte die Hand schon am Griff. Lasst uns sehen, was darunter ist. Warte, sagte Thane, doch Callum zog mit beiden Händen. Die Klappe gab ein langes metallisches Stöhnen von sich, dann schwang sie erstaunlich leicht auf, als hätte sie nur auf uns gewartet. Unter uns gähnte ein schwarzes Loch, ein Schacht, dessen Boden im Dunkel verschwand. Ich nahm ein Stück Putz, das von der Decke gefallen war, und ließ es fallen. Wir zählten laut. 1, 2, 3, 4. Dann, nach einer spürbaren Pause, ein dumpfer Aufprall. 12 Meter vielleicht, schätzte ich. Thane war schon dabei, Seil aus seinem Rucksack zu holen. Gut, dass ich vorbereitet bin. Selene leuchtete mit ihrer Taschenlampe hinunter. Da ist eine Leiter. Metall, an der Wand befestigt. Sieht alt aus, aber noch stabil. Isolde wich einen Schritt zurück. Ich gehe da nicht runter. Callum grinste. Dann bleib hier. Ich schau mir das an. Callum, bitte nicht, flehte sie. Ich habe gesehen, wie du in so ein Loch gefallen bist. Du bist nicht zurückgekommen. Für einen Moment zögerte er, dann winkte er ab. Träume sind keine Prophezeiungen. Er setzte den Fuß auf die erste Sprosse. Ich sah zu Isolde. Ihr Blick war auf den schwarzen Schacht geheftet, als könnte er sie verschlingen, wenn sie nur lange genug hinsah. Und irgendwo in mir wuchs das Gefühl, dass dieser Ort ein Ziel hatte und wir genau dort standen, wo er uns haben wollte. Callum kletterte bereits die ersten Sprossen der Metallleiter hinunter, als Isolde plötzlich nach vorn sprang und seinen Arm packte. Bitte, hör auf, du verstehst nicht. Ich habe es jede Nacht gesehen. Ihre Stimme brach und ihre Finger krallten sich so fest in seinen Ärmel, dass die Haut unter den Nägeln weiß wurde. Isolde, lass mich los. Callum versuchte, die Hand wegzuziehen. Es ist nur eine Leiter. Unten ist wahrscheinlich ein leerer Keller. Es war kein Keller. Ihre Augen waren groß und glänzten im Dämmerlicht der Kirche. Es war ein Raum, in dem alles mich angesehen hat. Thane trat näher, das Seil noch in der Hand. Wir verlieren Licht. Wenn du nicht willst, dass Callum geht, dann steige ich zuerst. Ich spürte, wie sich die Spannung im Raum verdichtete. Selene stand abseits, die Kamera im Anschlag, als würde sie jede Regung filmen wollen. Ich ging einen Schritt vor. Ich mache es. Ich gehe zuerst. Vergiss es, Dorian, sagte Callum scharf. Ich habe angefangen, ich bringe es zu Ende. Er stieg weiter ab. Seine Stiefel klirrten leise gegen das Metall. Das Seil blieb unbenutzt, stattdessen folgte ich ihm, die Finger fest um die kalten Sprossen geschlossen. Mit jedem Schritt nach unten wurde die Luft kühler, schwerer, wie mit einer unsichtbaren Feuchtigkeit gefüllt. Nach vielleicht 12 Metern setzten meine Stiefel auf festen Boden. Ich blinzelte, überrascht, dass ich Callum klar sehen konnte. Kein elektrisches Licht, keine Fenster, nur ein schwaches blaues Leuchten, das aus den Wänden selbst zu kommen schien. Der Raum war groß, die Decke gewölbt wie in einer Kathedrale, aber das Licht legte sich nicht gleichmäßig auf die Flächen. Es pulsierte leicht, fast unmerklich, wie ein Atemzug. »Was zum?« murmelte ich, als mein Blick den Ursprung der Strukturen erfasste. Die Wände bestanden nicht aus Stein, wie ich zunächst dachte, sondern aus Knochen. Tausende von Knochen, sorgfältig arrangiert in spiralförmigen Mustern, die sich zu bewegen schienen, wenn man sie nicht direkt ansah. Schädel, Rippen, lange Röhrenknochen, alles so dicht gefügt, dass kein Spalt zwischen ihnen blieb. Callum ging einige Schritte. Seine Stiefel knirschten auf dem Boden. Ich sah genauer hin und merkte, dass der Boden nicht aus Erde oder Stein bestand. Er war bedeckt von unzähligen, runden Objekten, glatt und fast identisch in der Größe. Ich hob eines auf. Das Ding fühlte sich zu glatt an, zu perfekt geformt. Als ich es ins blaue Licht hielt, sah ich, dass es ein konservierter Augapfel war, mit irisierendem Schimmer, feinen roten Äderchen und einer blassgrünen Iris, die mir sofort bekannt vorkam. Isolds Augenfarbe. Mein Magen zog sich zusammen und ich ließ das Ding fallen. Es rollte davon und gesellte sich geräuschlos zu den anderen. »Das ist es«, flüsterte Selene, die hinter mir gelandet war. »Die Knochenkirche.« Ihre Stimme klang ehrfürchtig, nicht erschrocken. Am anderen Ende der Kammer erhob sich ein Altar, errichtet aus einer Pyramide von Schädeln, vielleicht 2,5 Meter hoch. Darauf thronte ein schwarzes, dreieckiges Objekt, das blaue Licht nicht reflektierte, sondern verschluckte. Es wirkte, als hätte jemand ein Stück der Nacht selbst herausgeschnitten und hier platziert.
»Das ist unglaublich«, sagte Selene und ging in Richtung des Altars.
»Nicht anfassen«, rief ich, und meine Stimme hallte von den Knochenwänden zurück. Thane war noch oben bei Isolde, versuchte sie zu beruhigen. Ihre Stimme zitterte durch den Schacht.
»Ich kann nicht. Ich gehe da nicht runter.«
Callum beugte sich zu einer Wand und berührte vorsichtig die Knochen. »Sieh dir die Muster an. Das hat jemand mit Absicht gemacht.« Ich konnte den Blick nicht von dem schwarzen Dreieck abwenden. Etwas daran zog mich an. Nicht nur mein Auge, sondern tiefer, wie ein unsichtbarer Griff um mein Inneres. Ich trat einen Schritt näher, und sofort spürte ich Wärme, die von dem Objekt ausging.
»Dorian, bleib stehen.«
Selenes Stimme war plötzlich scharf.
»Du bewegst dich darauf zu, ohne es zu merken.«
Ich wollte widersprechen, doch dann hörte ich Isoldes Schrei von oben, hoch und schrill. Das Geräusch schnitt durch die Kälte der Kammer wie ein Messer. Ich riss den Blick los und sah nach hinten, aber der Schacht war nur ein dunkler Kreis in der Decke.
»Ich habe es gesehen«, rief Isolde. »Etwas Großes da unten bei euch.«
Callum trat zurück vom Altar, sah mich an.
»Groß?
Was meint sie?« Dann kam es aus dem Schatten hinter dem Altar hervor. Ein Wesen, über 2 Meter hoch, bleich wie ungebleichter Knochen, mit glatter Haut, wo Augen hätten sein sollen. Es bewegte sich lautlos über den Teppich aus Augen und jedes einzelne schien sich minimal in seine Richtung zu drehen.
»Rauf!« rief ich,
aber das Ding beschleunigte schon. Seine Schritte waren zu lang, zu flüssig, als dürften Glieder sich nicht so bewegen. Isolde schrie erneut und ich wusste, wir hatten den Fehler schon begangen, als wir diese Falltür geöffnet hatten. Das Ding bewegte sich mit einer Geschwindigkeit, die nicht zu seiner Größe passte. Ein einziger fließender Schritt brachte es bis zu Callum. Er hob instinktiv die Arme, aber die Kreatur packte ihn mit einer Hand an der Schulter, als wäre er nichts weiter als ein Kleidungsstück, das man vom Haken nimmt. Ihre Finger, zu lang und zu dünn, gruben sich in seinen Körper. Isoldes Stimme drang von oben zu uns hinab, voller Panik.
»Lasst ihn los! Lasst ihn los!«
Callum schrie, doch der Laut brach abrupt ab, als die Kreatur ihn mit unnatürlicher Leichtigkeit vom Boden hob. Dann wandte sie sich um und zog ihn hinter den Altar, aus unserem Blickfeld. Das blaue Licht an den Wänden flackerte leicht, als würde es auf die Bewegung reagieren.
»Rauf, jetzt!«
Meine Stimme klang fremd in meinen eigenen Ohren. Selene war starr vor Faszination, ihre Kamera auf die Stelle gerichtet, an der Callum verschwunden war.
»Dorian, sieh dir das an. Es ist perfekt gebaut.«
»Selene!« Ich packte sie am Arm, doch in dem Moment vibrierte der Boden unter unseren Füßen. Ein dumpfes, tiefes Geräusch schien aus der gesamten Kammer zu kommen, als würde der Raum selbst atmen. Von oben rief Thane,
»Was geht da unten vor? Isolde will hier hochziehen.«
»Wir müssen sofort raus«, schrie ich zurück. Dann erschien die Kreatur wieder. Callum schlaff in ihrer Hand, der Kopf zur Seite geneigt in einem Winkel, den kein Mensch überleben konnte. Der Körper zuckte noch schwach, doch die Augen waren weit geöffnet, starr und ohne Fokus. Die Kreatur trat an den Altar, hob Callum hoch und legte ihn auf die Spitze der Schädelpyramide. Das schwarze Dreieck begann intensiver zu pulsieren. Jeder Lichtstoß schien mit einem dumpfen Schlag in meiner Brust mitzuschwingen. Eine Hitze breitete sich im Raum aus, feucht und schwer. Selene filmte immer noch.
»Dorian, verstehst du, was das bedeutet? Wir sehen hier etwas, das...«
»Nein«, unterbrach ich sie.
»Wir sehen etwas, das uns töten wird.«
Die Kreatur richtete sich auf und drehte den glatten, augenlosen Kopf in unsere Richtung. In den leeren Vertiefungen, wo Augen sein sollten, schien sich etwas Dunkles zu bewegen, wie eine Flüssigkeit, die nach außen drängte. Dann ging es los. Nicht rennend, sondern in langen, federnden Schritten, bei denen die Füße kaum den Boden zu berühren schienen. Ich griff nach der Leiter.
»Selene, hoch!«
Doch sie wich zurück, ihre Kamera noch immer gehoben. »Nur noch ein paar Sekunden, ich muss...« Ein Ruck ging durch ihren Körper. Schwarze Linien breiteten sich blitzschnell von ihrem Hals in Richtung Wange aus, wie Risse in Glas. Sie ließ die Kamera fallen, und das Ding, das ich nicht gesehen hatte, verschwand ebenso schnell, wie es aufgetaucht war.
»Was zur Hölle?«
Ich starrte auf die schwarzen Adern, die im Rhythmus des Dreiecks zu pulsieren schienen.
»Dorian!« rief Thane von oben. »Jetzt sofort rauf!«
Ich packte Selenes Handgelenk.
»Beweg dich!«
Wir rannten zur Leiter. Sie kletterte mit einer unheimlichen Präzision, jede Bewegung exakt und gleichmäßig, ohne auch nur einmal nach Luft zu schnappen. Ich folgte ihr dicht, mein Herz pochte im Hals. Unter uns kam die Kreatur wieder in Sicht, kletterte nicht, sondern sprang in weiten Sätzen die Wand des Schachts hinauf, als fände sie Halt in der blanken Oberfläche. Thane griff nach Selenes Arm und zog sie nach oben. Isolde stand zitternd an der Wand. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Ich erreichte den Rand und wollte mich hochziehen, als eine kalte Hand mein Stiefelende umfasste. Ein metallischer Geschmack stieg mir in den Mund, als hätte der Griff direkt in meine Nerven gegriffen.
»Zieh!«
schrie ich, und Thane und Isolde packten mich. Mit einem Ruck war ich oben und Thane knallte die Falltür zu. Es roch nach Staub und etwas Süßlichem, das nicht hierher gehörte. Selene stand mitten im Raum, ihre Hände locker an den Seiten und starrte die Falltür an. Die schwarzen Linien auf ihrer Haut pulsierten weiter und ihre Augen waren jetzt vollkommen schwarz.
»Selene?«
fragte ich vorsichtig. Sie wandte den Kopf, zu flüssig, zu glatt. »Es wacht auf«, sagte sie leise. Und ihre Stimme war gleichzeitig ihre eigene und etwas anderes, Tiefes.
Isolde wich zurück. Was meinst du?
Selene hob eine Hand und Thane stolperte zurück, als hätte ihn eine unsichtbare Welle getroffen.
Es ist Zeit.
Ich spürte, dass die Kirche uns nicht gehen lassen würde. Nicht mehr. Wir hatten den Hüter geweckt und er wollte uns ganz. Selene stand noch immer reglos vor der verschlossenen Falltür. Die schwarzen Adern pulsierten unter ihrer Haut wie Lebewesen. Ihr Blick, tiefschwarz und spiegelglatt, war auf die Metallplatte gerichtet, als könnte sie sie mit Willenskraft öffnen. Thane hielt sich die Rippen, wo sie ihn eben mit einer einzigen Bewegung zurückgestoßen hatte.
»Selene?«
versuchte ich noch einmal, doch meine Stimme klang dünn. »In der drückenden Stille der Kirche.« Sie antwortete nicht. Stattdessen hob sie den Kopf, als lausche sie auf etwas, das wir nicht hören konnten. Dann, plötzlich, ertönte es.
»Hilfe!«
drang eine Stimme dumpf durch die Falltür. Es war Callum. Der Klang ließ mir das Blut in den Adern gefrieren, weil er so echt, so unverfälscht war.
»Bitte, jemand muss mir helfen. Ich bin verletzt!«
Isolde machte einen Satz nach vorn.
»Er lebt!«
Sie griff nach dem Griff der Falltür, doch ich packte ihr Handgelenk.
»Nein, hör zu, das ist nicht... nicht was?«
schnappte sie.
»Nicht er? Hörst du dich selbst? Das ist Callum!«
Ich wollte etwas erwidern, da erklang eine zweite Stimme. Selenes Stimme, klar und warm, wie sie früher war.
»Es ist sicher, Dorian. Der Hüter ist weg. Wir haben einen anderen Ausgang gefunden, aber Callum braucht Hilfe.«
Der Klang schnitt mir ins Mark. Es war ihre Stimme, keine Verzerrung, kein Echo, nur falsch in ihrem Ursprung.
»Das ist eine Falle«,
sagte ich, mehr zu mir selbst als zu den anderen. Isolde riss sich los.
»Und wenn nicht? Wenn sie wirklich in Schwierigkeiten sind?«
Ich trat einen Schritt zurück, während das Stimmenpaar unten weitersprach. Callum flehte um Hilfe, Selene erklärte ruhig, wie wir ihn nach oben ziehen könnten. Beide klangen völlig normal. Zu normal.
»Sie wollen, dass wir runtergehen«,
flüsterte ich. Thane, noch immer außer Atem, schüttelte den Kopf.
»Das ist nicht mehr Callum und es ist nicht mehr Selene.
Isolde presste die Lippen zusammen, Tränen in den Augen. Ich kann ihn nicht einfach zurücklassen. In diesem Moment knackte etwas unter uns. Ein dumpfes Knirschen, als würde Holz nachgeben. Ein Stück der Bodenbretter nahe der Falltür senkte sich um einige Zentimeter, dann brach es weg. Staub stieg auf und ein kalter, fauliger Geruch quoll empor.
»Zurück!«
rief Thane. Doch Isolde stand zu nah. Das nächste Brett unter ihr brach und sie schrie auf, als der Boden nachgab. Reflexartig packte ich sie am Arm, meine Finger verkrampften sich um ihre Hand. Sie hing halb über dem schwarzen Schacht, die Füße strampelnd in der Luft. Unter uns war es still geworden, unnatürlich still. Dann sah ich sie. Pale, eyeless Gestalten standen unten, mindestens ein Dutzend. Sie bewegten sich nicht, ihre leeren Gesichtsfelder nach oben gerichtet. Selbst ohne Augen konnte ich spüren, dass sie uns sahen. »Halt dich fest«, keuchte ich, doch meine Handflächen waren feucht vor Schweiß und der Griff rutschte. Thane war plötzlich neben mir, packte Isoldes anderen Arm. Gemeinsam zogen wir sie hoch, Zentimeter um Zentimeter, bis sie wieder auf den knarrenden Dielen lag. Das Holz unter der Falltür ächzte und brach weiter. Wir wichen zurück, während sich der Riss ausbreitete und mehr des Bodens verschlang. Innerhalb weniger Sekunden hatte sich das Loch verdoppelt und der Blick hinunter zeigte nun den gesamten vorderen Bereich der Kammer. Ich erkannte das schwarze Dreieck, das jetzt schneller pulsierte. Die Augen auf dem Boden darunter begannen nacheinander zu glimmen, bis ein Meer aus kleinen, kalten Lichtern den Raum erhellte. Die Gestalten unten begannen sich zu bewegen in einem langsamen Kreis um den Altar, ihre Bewegungen synchron, wie ein einziger Körper. Und dann sah ich Callum und Selene. Sie gingen mit, ihre Körper fließend und kontrolliert, als wären sie Teil eines unsichtbaren Stroms. Callums Kopf hing immer noch in diesem gebrochenen Winkel, aber er bewegte sich, als wäre es nicht von Bedeutung. Isolde schluchzte leise. Das sind nicht mehr unsere Freunde. Nein, sagte ich. Und sie wollen, dass wir einer von ihnen werden. Die Geräusche unter uns wurden lauter. Nicht hektisch, sondern zielgerichtet. Ein Kratzen an den Wänden des Schachtes, wie Nägel in feuchter Erde. Sie kommen hoch, sagte Thane und trat zurück. Ich konnte es sehen. Mehrere Kreaturen, die nicht die Leiter benutzten, sondern ihre Finger tief in den Schacht gruben und sich daran hochzogen, als sei die Wand fest wie Stein. Erde rieselte herab, begleitet von dem dumpfen Rhythmus ihrer Bewegungen. »Wir müssen raus, jetzt!« rief ich. Wir stürmten zur Tür, während der Boden hinter uns weiter einbrach. Die Kirche stöhnte in ihrem eigenen Gebälk, als würde sie sich in den Abgrund ziehen lassen. Ich griff nach Isoldes Hand und wir rannten hinaus ins fahle Tageslicht. Hinter uns krachte es, als ein weiteres Stück Boden verschwand. Die Rufe aus der Tiefe hatten aufgehört und wurden ersetzt durch das Geräusch von etwas, das in die Welt darüber steigen wollte. Wir stolperten aus der Kirche auf die Lichtung. Das fahle Nachmittagslicht blendete nach der blauen Finsternis unter uns. Mein Herz hämmerte in der Kehle und mein Magen fühlte sich an, als hinge er lose in meinem Körper. Hinter uns ächzte das Gebälk und irgendwo darunter kratzte etwas mit geduldiger Ausdauer an den Wänden des Schachtes. »Los, wir müssen zu den Autos«, keuchte Thane. »Wenn wir hier bleiben, holen sie uns.« Ich zog Isolde hinter mir her. Sie war blass, ihre Augen weit, der Atem flach und pfeifend. Jeder Schritt schien sie Überwindung zu kosten, aber sie sagte kein Wort. Wir drängten uns in den Wald, zurück auf den schmalen Pfad, den wir gekommen waren. Die Bäume verschluckten die Lichtung schnell und das fahle Grau wich einem schwereren, grünlich gefilterten Dunkel. Meine Beine wollten schneller, aber das Unterholz griff nach uns, Dornen zerrten an den Hosenbeinen und Wurzeln suchten unsere Knöchel. Nach vielleicht 100 Metern blieb Isolde stehen. »Hörst du das?« Ich lauschte. Zuerst war da nur unser Atmen und das entfernte Knacken der Äste, die wir gerade hinter uns gelassen hatten. Dann, leise, aber deutlich, Schritte. Mehrere. Sie hielten genau unser Tempo. »Sie sind im Wald«, flüsterte ich. »Das war klar«, sagte Thane. Aber seine Stimme verriet, dass er es lieber nicht ausgesprochen hätte. »Bewegt euch!« Wir gingen schneller, doch das Geräusch blieb. Nicht hetzend, nicht stolpernd, sondern methodisch, als würden sie uns treiben. »Sie wollen, dass wir in eine bestimmte Richtung gehen«, sagte ich schließlich. »Uns bleibt sowieso nur der Weg zu den Autos«, entgegnete Thane. Der Wald begann sich zu verändern. Die vertrauten Merkmale, an denen wir uns vorhin orientiert hatten, wirkten jetzt verschoben. Der gefallene Stamm, an dem wir vorbeikamen, lag in einem anderen Winkel, als hätte sich der Boden darunter bewegt. Selbst die Lichtung, die wir kurz darauf querten, wirkte fremd, als sei sie größer und runder geworden. »Ich erkenne das hier nicht mehr«, murmelte Isolde. »Das ist egal«, sagte Thane. »Wir gehen weiter.« Nach einer weiteren halben Stunde, in der das Licht merklich verblasste, brachen wir aus der Enge der Bäume und erreichten den Schotterplatz, auf dem wir die Fahrzeuge gelassen hatten. Doch statt der Erleichterung kam der nächste Schlag. Mein Honda stand da, aber alle vier Reifen waren zerfetzt, das Gummi hing in Fetzen von den Felgen. Isolde stolperte zu Callums Camaro und brachte nur ein heiseres »Oh Gott« heraus. Das Auto war von innen verwüstet. Die Sitze waren aufgerissen, das Lenkrad wie von rohen Händen verbogen, der Dachhimmel hing in Fetzen. Thanes Pickup war nicht besser dran. Die Motorhaube war aufgerissen, der Motorblock in Teile gerissen, als hätte etwas mit bloßen Fingern Metall auseinandergebogen. Tiefe Kratzer zogen sich über die Türen, zu breit und zu tief für irgendein bekanntes Werkzeug. Das war geplant, sagte ich leise. Sie wollten, dass wir zurückkommen. Vielleicht haben wir noch... Thane brach ab, als er merkte, dass es keinen Sinn hatte, nach einer Rettung in diesem Schotterplatz zu suchen. Dann veränderte sich die Geräuschkulisse. Der Wald wurde still. Nicht nur leiser, sondern vollkommen lautlos. Kein Wind, kein Vogel, nicht einmal das ferne Rascheln von Blättern. Sie traten aus dem Schatten der Bäume. Zuerst vielleicht ein Dutzend, dann mehr, bis wir in einem Kreis aus blassen, augenlosen Gestalten standen. Sie bewegten sich flüssig, synchron, mit dieser unheimlichen Eleganz, als hätten sie Zeit genug, uns stundenlang so anzustarren. Die Reihen teilten sich und Selene trat heraus. Sie trug immer noch ihre burgunderfarbene Flanelljacke. Die Kamera hing um ihren Hals, als sei kein Moment vergangen. Hinter ihr folgte Callum, sein Kopf immer noch in diesem gebrochenen Winkel, doch er lächelte. »Dorian«, sagte Callum, und seine Stimme klang wie früher, warm und vertraut. »Es tut mir leid wegen der Autos. Wir mussten sicherstellen, dass ihr zuhört.« Isolde drückte sich an den zerstörten Camaro. »Callum, bist du das wirklich?« »Natürlich«, antwortete er, »nur anders.« Selene trat näher, ihr Blick fixierte mich. »Die Kirche war nie leer. Sie war nie nur eine Kirche. Sie ist ein Tor. Seit über 100 Jahren.« »Wozu?« fragte ich, obwohl ich die Antwort fürchtete. »Um zu sehen, was darunter liegt. Um Teil von etwas zu werden, das größer ist als wir.« Sie hob eine Hand, fast einladend. »Es tut nicht weh. Der Übergang dauert nur einen Moment. Dann siehst du alles klar.« Thane trat zwischen uns. »Und wenn wir ablehnen?« Callum lächelte, und das Lächeln war zu breit, zu fest. »Dann geht ihr zurück in den Wald, zu Fuß, in der Dunkelheit, ohne Hilfe.« Isolde klammerte sich an meinen Arm. »Wir dürfen ihnen nicht trauen.« »Ich weiß«, flüsterte ich, und mein Blick glitt zu dem Kreis aus Gestalten um uns. Keiner rührte sich. Sie warteten nur. Die Sonne war fast weg, und das fahle Restlicht ließ ihre blasse Haut im Zwielicht wie glatten Stein wirken. Wir waren in der Mitte eines Spiels, dessen Regeln wir nicht kannten. Und die Dunkelheit würde bald alles übernehmen. Ich wich einen Schritt zurück, zog Isolde mit mir, während Thane den Blick zwischen Celine und Callum hin und her warf. Keiner der beiden machte eine plötzliche Bewegung, doch das Schweigen um uns herum drückte wie eine physische Last auf die Haut. »Wir gehen«, sagte ich fest. »Jetzt«. Selenes Lächeln blieb unverändert. »Ihr werdet zurückkommen. Alle kommen zurück. Nicht heute.« Ich packte Isoldes Handgelenk und zog sie rückwärts, bis wir den Kreis aus Gestalten an einer Stelle erreichten, wo er sich wie auf ein unsichtbares Kommando öffnete. Sie ließen uns passieren, als wüssten sie, dass Flucht nur eine Zwischenphase war. Wir stürzten in den Wald. Kein Rennen, kein panisches Stolpern. Wir wussten instinktiv, dass hastige Bewegungen sie reizen könnten. Stattdessen gingen wir schnell, aber kontrolliert, das fahle Restlicht zwischen den Stämmen nutzend. Das Dunkel kam schneller, als es sollte. Die letzten goldenen Streifen der Sonne verschwanden, und die Bäume zogen eine Mauer aus Schatten um uns. Das Geräusch unserer Schritte auf feuchtem Laub war das Einzige, was die Stille brach. Nach vielleicht 20 Minuten kam das Geräusch zurück. Schritte. Nicht mehr in der Ferne, sondern näher. Immer in unserem Tempo. Mal rechts, mal links, dann wieder hinter uns.
»Sie treiben uns«, flüsterte ich. »Vielleicht sind wir schon wieder auf ihrem Weg«, keuchte Isolde.
Ein Knacken ließ mich den Kopf drehen. Zwischen zwei Stämmen sah ich eine Bewegung. Zu groß für ein Tier, zu flüssig für einen Menschen, der sich durch Unterholz schlägt. Mein Puls hämmerte. Dann, aus der Dunkelheit vor uns, trat eine Gestalt auf den Pfad. »Danke Gott, ich habe euch gefunden«, sagte Thane. Oder etwas, das wie Thane aussah. Er trug dieselbe olivgrüne Jacke wie am Nachmittag. Keine Schmutzspuren, kein Blut an der Stirn, obwohl er vorher verletzt gewesen war. Seine Haltung war kerzengerade, seine Schritte gleichmäßig, fast zu präzise. »Wie bist du hierher gekommen?«, fragte Isolde unsicher. »Ich habe euch gehört. Eure Stimmen. Ich bin euch gefolgt.« Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. »Wir haben nicht gesprochen. Vielleicht war es euer Gehen, die Geräusche.« Sein Lächeln wirkte zu geübt, wie aufgesetzt. »Zeig mir deine Hand«, sagte ich. Er hob die rechte Hand. »Da. Alles in Ordnung.« Ich starrte ihn an. »Es war deine linke, die verletzt war.« Nur für den Bruchteil einer Sekunde war sein Gesicht ausdruckslos. Dann kehrte das Lächeln zurück. Breiter. Zu breit, so dass es unnatürlich wirkte. »Du bist sehr aufmerksam, Dorian.« Seine Stimme war noch Thanes Stimme, aber die Worte kamen wie aus einem Mund, der nicht wusste, wie Sprache funktioniert. Isolde wich zurück. »Was bist du?« »Ich bin er. Und noch mehr.« Schwarze Linien krochen aus seinem Kragen, zogen sich langsam den Hals hinauf. »Es ist leichter, wenn man nicht kämpft. Celine hat es gelernt. Callum auch.« Ich zog Isolde noch weiter zurück, bis unsere Schultern fast den nächsten Baumstamm berührten. »Wir werden nicht bleiben.« »Doch, ihr seid schon Teil von uns.« »Lügner.« Er neigte den Kopf, erst leicht, dann in einem Winkel, der zu weit war, bis die Sehnen am Hals gespannt wie Draht aussahen. »Fühl doch, hinter deinem Ohr.« Instinktiv fuhr meine Hand an den Nacken, und da war es. Ein kleiner, harter Knoten, direkt unter der Haut, warm im Rhythmus meines Herzschlags. Isolde griff ebenfalls hinter ihr Ohr und blass vor Schreck sah sie mich an. »Es beginnt«, sagte die falsche Gestalt von Thane. »Ihr werdet die Stimmen hören, und wenn ihr sie versteht, werdet ihr selbst kommen. Niemand muss euch holen.« Dann trat er beiseite, als wolle er uns weitergehen lassen. »Wir sehen uns bald.« Wir drehten uns und gingen, ohne noch einmal zurückzusehen. Aber ich wusste, dass seine leeren, beinahe menschlichen Augen uns folgten, bis wir zwischen den Stämmen verschwanden. Das Pochen hinter meinem Ohr war nicht mehr nur ein Puls. Es fühlte sich an, als würde etwas unter der Haut wachsen. Geduldig. Unvermeidlich. Wir fanden die Straße erst, als der Wald sich plötzlich vor uns öffnete und der rissige Asphalt im matten Schein des Mondes erschien. Isolde lehnte schwer gegen mich, ihr Schritt schleppend, das Gesicht schweißnass. Jeder Atemzug kam stoßweise. Ein paar Minuten später tauchten Scheinwerfer auf. Ein alter Pickup bremste quietschend. Ein Mann mit wettergegerbtem Gesicht beugte sich aus dem Fenster. »Braucht ihr Hilfe?« »Krankenhaus«, brachte ich hervor. »Schnell!« Er stellte sich als Ephraim Coulter vor, half Isolde auf den Beifahrersitz und ließ mich auf die Ladefläche klettern. Ich hielt mich an der Seitenwand fest, während die Landschaft an uns vorbeizog, die Baumreihen immer wieder von dunklen Lücken unterbrochen, in denen ich schwor, blasse Gestalten zu sehen. Das Mission Hospital roch nach Desinfektionsmittel und kaltem Metall. Die grellen Lichter im Eingangsbereich brannten in den Augen nach den Stunden in der Dämmerung. Eine Krankenschwester kam uns entgegen, half Isolde in einen Rollstuhl und verschwand mit ihr in einem der Flure. Ich erzählte einem Arzt, was geschehen war. Nicht alles, aber genug. Den Fund der Kirche, den Schacht, Callums Sturz. Ich erwähnte die Koordinaten, zeichnete auf der Rückseite eines Formulars. Eine Karte mit jeder Abzweigung, die ich mir merken konnte. Kurz darauf stand ein Polizist vor mir, stellte sich als Deputy Rowan Hale vor. »Ich muss Sie bitten, die Ereignisse noch einmal zu schildern«, sagte er und zog ein Notizbuch hervor. Ich sprach von den Stimmen, dem unterirdischen Raum, den Knochenwänden. Hale hörte zu, doch sein Blick wanderte immer wieder prüfend zu meinem Gesicht, als suche er nach einem Anzeichen von Übermüdung oder Wahn. »Manchmal spielen einem Stress und Erschöpfung einen Streich«, meinte er schließlich. »Man sieht und hört Dinge, die nicht da sind. Dann schicken Sie Leute zu den Koordinaten. Sie werden den Schacht finden.« Er nickte knapp. »Wir werden es prüfen.« 8 Stunden später kam das Ergebnis. Keine Kirche, kein Loch, keine Spuren, dass dort je jemand gewesen war. Nur Bäume, Unterholz und ein paar alte Getränkedosen. Der Arzt erklärte es mit Erschöpfung, möglicher Dehydrierung, vielleicht auch einer leichten Unterkühlung. »Das kann Halluzinationen auslösen«, sagte er. Am 3. Tag wachte Isolde auf. Sie erinnerte sich an die Autofahrt, das Tor, den Anfang des Weges. Doch alles nach dem Betreten der Kirche war verschwunden. »Was ist mit meinem Bein?«, fragte sie und sah auf den Verband. »Du bist gestürzt«, antwortete ich. »Im Wald. Wir wurden getrennt.« Sie akzeptierte es ohne weitere Fragen. Der Arzt sprach von traumabedingter Amnesie, etwas völlig Normalem nach einem starken Schock. Von Callum, Celine und Thane fehlte jede Spur. Sie wurden offiziell als vermisst gemeldet. Suchtrupps durchkämmten den Wald, fanden aber nichts. Ich blieb noch eine Nacht, dann verabschiedete ich mich von Isolde. Sie umarmte mich fest. Für einen Moment dachte ich daran, ihr von dem Knoten hinter ihrem Ohr zu erzählen, aber sie wirkte so erleichtert, so sicher, und ich brachte es nicht über mich, ihr diese Gewissheit zu nehmen. Zurück in meiner Wohnung in Charlotte war alles so, wie ich es vor 2 Wochen verlassen hatte. Doch nichts fühlte sich gleich an. Ich kontrollierte die Schlösser 2-mal, dann 3-mal und schob den Schrank vor die Schlafzimmertür. Schlaf war unmöglich. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich Selenes glatte, schwarze Pupillen, Callums gebrochenen Hals, das pulsierende Dreieck. Der Knoten hinter meinem Ohr war größer geworden. 2 Wochen vergingen in einem Dunst aus schlaflosen Nächten und verpassten Arbeitstagen. Ich bestellte Essen, ging nur kurz vor die Tür und jedes Knacken im Flur ließ mich zusammenzucken. Dann, an einem Dienstagabend, während ich vor dem Laptop saß und versuchte, mich auf belanglose Aufgaben zu konzentrieren, hörte ich eine Stimme aus der Küche. »Dorian, bist du da?« Es war Selenes Stimme. Genau richtig. Sogar die leichte Betonung meines Namens. Ich stand auf, barfuß, jeder Schritt lautlos auf dem Holzboden. Die Stimme kam vom Spülbecken. »Ich habe einen Weg rausgefunden. Die anderen sind noch unten, aber ich bin entkommen.« Ich trat in die Türöffnung. Und da stand sie. Selene. In ihrer burgunderfarbenen Flanelljacke, die Kamera um den Hals, das Haar im bekannten Zopf. Sie lächelte erleichtert. »Ich dachte, du wärst tot«, flüsterte ich und trat näher. Das dachten sie auch. Sie öffnete die Arme. »Ich habe dich gesucht.« Ich fiel in ihre Umarmung. Sie roch nach ihrem Shampoo, nach Photochemikalien. Zum ersten Mal seit Tagen löste sich der Druck in meiner Brust. Dann spürte ich Feuchtigkeit an meinen Händen. Ich löste mich von ihr und sah es. Ihre Augen waren weg. Nicht schwarz, sondern hohl, tiefe Schächte im Gesicht. Aus ihnen wuchsen feine schwarze Wurzeln, die sich langsam in meine Richtung streckten. »Ich habe dich vermisst«, sagte sie und lächelte weiter. Die Wurzeln wuchsen, dünn wie Spinnenbeine, glänzend vor Feuchtigkeit, und bewegten sich auf mein Gesicht zu, als würden sie den kürzesten Weg zu meiner Haut suchen. Ihr Geruch veränderte sich, nicht mehr nur das bekannte Vanilleshampoo, sondern etwas Metallisches, Warmes, wie frisches Blut, das sich mit kaltem Erdgeruch mischte. Ich stolperte rückwärts, schlug gegen den Türrahmen. »Geh weg, Selene!« Meine Stimme war kaum mehr als ein heiseres Krächzen. Sie machte einen Schritt nach vorn, vollkommen gleichmäßig, als würde jede Bewegung vorher einstudiert. »Es muss nicht wehtun, Dorian. Lass es einfach geschehen.« Ich griff blind nach irgendetwas zum Schutz, fand einen Keramikbecher auf der Arbeitsplatte und warf ihn. Er prallte an ihrer Schulter ab, ohne dass sie zuckte. Die Wurzeln tasteten weiter, nur noch eine Handbreit entfernt. »Du hast es bereits in dir«, sagte sie, und ihre Stimme war doppelt, einmal Selene, einmal tiefer, fremder, aus der Tiefe des Schachtes. Ich wich weiter zurück ins Wohnzimmer. Sie folgte, Schritt um Schritt, als gäbe es keine Eile, weil sie wusste, dass Flucht unmöglich war. Hinter meinem Ohr pochte der Knoten im Takt meines Herzschlags, und für einen schrecklichen Moment hatte ich das Gefühl, er antwortete auf ihre Nähe. Ein schwaches Pulsieren, das sich mit dem Rhythmus des schwarzen Dreiecks aus der Kammer synchronisierte. »Ich will nicht«, presste ich hervor. »Das sagen alle am Anfang«, antwortete sie sanft. »Aber wenn du siehst, wie wir sehen, wirst du verstehen.« Ihre Hände hoben sich, die Wurzeln reckten sich nach mir. Ich warf mich seitlich gegen das Sofa, stürzte auf den Boden und kroch in Richtung Flur. Mein Blick fiel auf den Spalt unter der Wohnungstür und auf einen Schatten, der dort nicht hingehörte. Langsam, unheilvoll, schoben sich blasse Füße ins Sichtfeld, gefolgt von mehreren weiteren. Die Schatten bewegten sich nicht wie normale Körper, sondern zitterten leicht, als würde etwas unter der Haut arbeiten. »Sie sind hier, um dich zu holen«, sagte Selene hinter mir, fast liebevoll. Ich sprang auf, rannte ins Schlafzimmer und verriegelte die Tür. Der Schrank, den ich zuvor als Barriere gegen die Wand geschoben hatte, schob ich jetzt mit letzter Kraft davor. Holz kratzte über den Boden, meine Arme zitterten vom Adrenalinschub. Von draußen kam kein Hämmern, kein Versuch, die Tür aufzubrechen, nur Schritte. Viele, geordnet, gleichmäßig, als würden sie einen Kreis ziehen. Ich konnte sie fast sehen, wie sie sich vor der Tür aufstellten, wartend. Hinter mir an der Wand begann es zu knistern. Erst leise, dann lauter, als würde etwas im Putz kratzen. Ein feines Rieseln rieselte auf den Teppich. Ich wich zurück, bis meine Beine das Bett berührten. »Es ist einfacher, wenn du nicht kämpfst«, erklang Selenes Stimme, nun direkt hinter der Wand. Ich presste die Hände auf die Ohren, doch ihre Worte kamen trotzdem durch. Nicht als Geräusch, sondern direkt in meinen Kopf. Bilder folgten. Das schwarze Dreieck, größer als in der Kammer, umkreist von hunderten blasser Gestalten. Augen, tausendfach, die sich in einem endlosen Muster öffneten und schlossen. Die Knochenwände, die sich wie ein Organ bewegten, als wären sie lebendig. Ich schnappte nach Luft und stolperte zurück. Das Pochen hinter meinem Ohr wurde stärker, schmerzhaft, als würde sich etwas unter meiner Haut bewegen. Dann brach ein Teil der Wand neben der Tür ein. Putz und Holzsplitter flogen und ein Arm schob sich hindurch. Zu lang, zu schmal, mit Fingern, die sich unnatürlich bogen. Die Haut war blass und gespannt, als könnte sie reißen. Dahinter glomm schwach ein kaltes, blaues Licht. Ich griff nach der Lampe auf dem Nachttisch, schlug zu. Der Arm zog sich zurück, doch das Loch blieb, und aus der Öffnung quoll der Geruch der Kammer, feucht, süßlich, unentrinnbar. »Du bist schon einer von uns, Dorian«, flüsterte es. Und diesmal wusste ich nicht mehr, ob es Selene, Callum oder meine eigene Stimme war. Die Schritte vor der Tür verstummten und für einen Moment herrschte absolute Stille. Dann begann es. Ein leises, rhythmisches Klopfen, perfekt synchron mit dem Pochen in meinem Kopf. Ich wusste, es war das Zeichen. Der Moment, an dem sie hereinkommen würden. Mein Blick fiel auf das Fenster. 4 Stockwerke tief. Der Gedanke an den Aufprall war beängstigend, aber nicht so beängstigend wie das, was vor der Tür stand. Ich trat zurück, nahm Anlauf. Hinter mir öffnete sich das Loch in der Wand weiter und aus der Schwärze glitten die ersten Wurzeln wie Fühler ins Zimmer. Der letzte Gedanke, bevor ich sprang, war, dass der Aufprall mich vielleicht befreien würde oder, und das war der schlimmere Gedanke, dass sie mich auch unten auf der Straße erwarten könnten. Als die Luft an mir vorbeiriss und der Boden sich näherte, hörte ich in meinem Kopf das gleichmäßige, ruhige Flüstern von Selenes Stimme. »Wir sehen uns unten«.